Mission Sport. Gemeinsam für deine Zukunft. Der Podcast von Sportlerinnen für Sportlerinnen.
Herzlich willkommen zum Mission Sport Podcast mit Jerry und Thomas. Heute ein ganz, ganz besonderer Gast. Es ist der erfolgreichste Koch in Köln. Daniel Gottschlich, 2 Sterne, Ochs und Klee oder Inhaber vom Ochs und Klee. Lieber Daniel, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich mal ganz, ganz kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache.
Wir auch nicht, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, ich bin der Daniel Gottschlich und ich habe das 2-Sterne-Restaurant in Köln, hier im Rheinauhafen. Was heißt hier? Direkt gegenüber, sag ich mal, auf der anderen Rheinseite, ja, im mittleren Kranhaus und betreibe das Restaurant. Das hatte nicht immer 2 Sterne, ich betreibe es seit 15 Jahren und danke für erfolgreichster Koch. Ich fühle mich erfolgreich, aber ob ich der Erfolgreichste bin, das gut, musst ihr beurteilen. Aber danke erstmal für die Einladung.
Gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, Daniel, erzähl doch mal, wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
Ja, wir haben schon so ein bisschen überlegt, aber es war wohl das Unternehmernetzwerk, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, das war das Unternehmernetzwerk. Und du warst aber schon vorher mal Gast.
Genau.
Das war 2013 oder so.
Ja, ich überlege gerade, das müsste 2016 gewesen sein.
2016, also kurz vorm Umzug.
Kurz vorm Umzug. Kranus, ja. Damals Richard-Wagner-Straße, ja. 1 Stern, ich weiß noch genau. Und dann ging es, glaube ich, relativ schnell, wahrscheinlich zum einen der größten Projekte der letzten Jahre, zum Umzug dann in den Rheinauhafen von euch.
Ja, es muss so gewesen sein. So.
Ja, da. Sehr cool. Ja. Und deine Reise, wie hat die begonnen? Ich habe im Vorhinein mir ein paar Sachen durchgelesen. Da stand vom Elektriker zum Starkoch. Also war nicht direkt klar, dass du von der Jugend an Starkoch wirst oder Koch wirst?
Nee, es war überhaupt nicht klar. Also ich wollte immer Koch werden. Ne? Also das hat sich schon relativ früh rausgebildet. So mit 10 fing das an, so dass ich halt super gerne selber gekocht habe und dann auch relativ früh auch einkaufen gegangen bin, so beim Bauern, und mir selber Sachen gekocht habe und natürlich die ganze Küche dann immer schön verwüstet habe. Da war schon so, dachten sich wahrscheinlich meine Eltern, ja, Küche zerstören kann er gut. So richtig gegessen haben die das, was ich da gekocht habe, nicht so wirklich, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Und dann kam halt die Frage irgendwann, okay, was wird der Junge jetzt? Und dann, das, was mein Vater erstmal gemacht hat, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, sie haben es mir so ein bisschen ausgeredet, aber das ist jetzt nicht ein Vorwurf, ja, ist ja alles gut gegangen. Aber erstmal habe ich eine Energieanlagen-Elektronikerlehre dann angefangen und habe mich da 3,5 Jahre ziemlich gelangweilt. Es war auch noch eine extra lange Lehre, ja, Regelzeit 3,5 Jahre, ja, habe dann nicht verkürzt. Und musste dann dadurch erstmal durch.
Ja, du hast gedacht, mit Weitsicht, Handwerk ist gut und kann man eventuell auch mal in der Küche gebrauchen, die Fähigkeiten wahrscheinlich.
Ja, ja. Nee. Immer mal noch. In der Hinsicht, also so als Elektriker, ich habe einfach 2 linke Hände dort. Also okay. Ich kann eine Glühbirne reinschrauben.
Okay.
Das schaffe ich noch. Ja, cool. Das war's auch.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast die Lehre abgeschlossen,
ja,
wie wir es gerade gehört haben. Und dann direkt den Sprung in die Kochkunst oder wie ging es dann weiter?
Ich habe dann direkt danach die Lehre im Grand Hotel Petersberg angefangen, ein 5-Sterne-Hotel bei Bonn.
Ne? Oben auf dem Berg drauf, ne?
Genau. Oben auf dem Berg drauf, ja. Paradoxerweise, ich hatte eine bessere Abschlussprüfungsnote als Energieanlagenelektroniker als Koch. Ich hatte eine 2 und als Koch eine 3 okay. Oder 3- oder so. War ganz schlimm, aber es war vielleicht auch die Nervosität bei der Prüfung oder so. Aber da kann man mal sehen, wie wertvoll die im Nachhinein ist. Ja, nicht nur so eine große Rolle. Aber so ging es dann direkt weiter. Ich habe die Lehre gemacht. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen fast forward, weil dann habe ich noch ein Zivi gemacht. Dann habe ich noch in 2 Läden gearbeitet, auch in Köln und auch vor allen Dingen auch noch im Früh. Im Brauhaus, ja. Da ist auch noch ein bisschen was übrig geblieben. kann man also von, ne? Von einem Gericht, sage ich mal, was wir auch jetzt noch interpretieren im Ochs und Klee. Und dann 2010 habe ich mein Restaurant in der Richard-Wagner-Straße dann aufgemacht. Durch Zufälle kam es dann dazu, dass mir jemand das angeboten hat. Haben wir im August 2010 habe ich das eröffnet. Ja.
War es dann schon immer ein Wunsch,
dass du gesagt hast, Menschen nach der Kochlehre, man das eigene Restaurant zu haben, oder hat sich das, wie du es gerade gesagt hast, alles irgendwie so ein bisschen ergeben? Oder sagst du es schon immer?
Nee, der Wunsch war schon da, ja. Also doch. Es war eigentlich mit der Lehre war mir klar, ich will auch mal irgendwann ein eigenes Restaurant haben. Und das hat sich dann auch relativ schnell materialisiert. Ja.
Und wie können wir uns denn so einen Tag eines Zwei-Sterne-Kochs vorstellen?
Mhm. Ja, also das ist gesagt, das ist schon interessant, weil da gibt es natürlich verschiedene Stages, sage ich mal. Ne? Also wie habe ich früher, was war früher zum Beispiel, als ich noch relativ wenig Leute in der Küche hatte und noch selber eingekauft habe morgens früh, da bist du halt, gehst du morgens früh einkaufen um 7 oder 7:30, dann ist die komplette Vorbereitungszeit und dann hat man noch mittags auf und da bist du einfach gefühlt 17, 18 Stunden am Hasseln. Und wir haben im ersten Jahr haben wir sogar noch eine 6-Tage-Woche gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Also das kann ich mir jetzt auch nicht mehr so richtig vorstellen. Ja, also ich meine, ich arbeite immer noch viel, würde ich sagen. Und eigentlich so gefühlt als Unternehmer arbeitet man ja eigentlich immer irgendwo, ne? So, da wurde noch richtig mal locht, könnte man sagen. Ja, also da muss ich noch richtig ran. Und das ging dann über einige Jahre und dann kamen auch mal vielleicht so Phasen, weißt du, dann wird man auch so ein bisschen träge auch mal. Gibt's auch, ne? Also das war nicht die beste Zeit, so, weil man ist ja nicht vielleicht so konzentriert bei der Arbeit, um das irgendwie ein bisschen vorzuspulen. Jetzt ist es so, dass ich da so einen guten, ich glaube, ich habe so eine ganz gute Routine für mich entwickelt. Um halt so einen Tag zu bewältigen. Und ist immer noch anstrengend, ne? Also als Beispiel jetzt sage ich mal, ich bin jetzt heute Morgen, keine Ahnung, heute Morgen war es relativ spät, 8 aufgestanden. Aber ich bin auch erst 1 ins Bett gegangen, weil ich bis gestern Nacht halt im Restaurant war. Das heißt, es ist eigentlich nicht, sage ich mal, also für jetzt zum Beispiel Sport und vielleicht auch Regeneration und auch dass man wirklich super fit ist auch, also richtig fit mit der richtigen Menge Schlaf, so funktioniert es leider nicht so richtig, ja, weil ich habe da tatsächlich einen Personal Trainer, ja, den Apo vom Bodytuning.
Mhm. Kennst du? Oder guter ehemaliger Fußballer, der schmerzt mir immer noch in meinem Herzen beim Sponsorencup, den einzigen, den wir nicht gewonnen haben, hat er im Viertelfinale
reingeknallt, ja?
Hat er die entscheidende Bude gemacht gegen mich, relativ harten Schuss.
Grüße gehen raus, ne? Mein Jahrgang Apo, ne? Auch viele Duelle früher gehabt. Ich Gladbach, Apo bei Leverkusen, oder war schön.
Geil.
Ja, es macht halt Spaß, ne? Aber jetzt mal so, ne, vom Ablauf her ist das dann für mich schon, ich muss 8 aufstehen, damit ich halt 10 da bin. Und da gibt es jetzt auch nicht so, ja, ich muss jetzt irgendwie meine 8 Stunden schlafen, so, das funktioniert dann halt nicht, ne? Wo ich es lieber würde eigentlich, weil ich finde halt, wenn du richtig ausgeschlafen reingehst, ist es schon geiler, ne? Ja. Das habe ich dann vielleicht so von einem Dienstag auf einen Mittwoch, weil Dienstag haben wir ja eigentlich geschlossen. Dann wäre 4-Tage-Woche, ja, das ist auch noch so ein Thema. Aber 3 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Montag, Dienstag. Da gestalte ich meine Tage natürlich ein bisschen anders, weil das Restaurant nicht auf hat. Und dementsprechend, kann man besser in den Mittwoch rein starten, ausgeschlafen. Aber jetzt zum Beispiel von heute Morgen war ich dann bei Apo und dann kommt zum Beispiel sowas wie jetzt so ein Podcast mit euch dazwischen, ja. Und danach kommt ein Winzer aus Slowenien um 16 Uhr und dann gibt es noch ein kleines Briefing für den Abend dann geht es auch schon in den Abendservice. Und vorgespult haben wir dann. Ist ja vielleicht schon wieder dabei, ja.
Ja, und dann sind trotzdem wieder 17 Stunden knapp.
Ja.
Bis du im Bett liegst.
Ja, du hast ja eben gesagt, du weißt gar nicht, was du hier machst. Das war bestimmt gezogen auf den Sport-Podcast, den wir haben. Ne? Aber ja, Daniel, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, weil wir glauben, dass ganz, ganz viele Parallelen bestehen zum Spitzensport und zum Spitzenkoch oder zum Leben in der Küche. Mhm. Was mich da interessieren würde, ich kenn's aus dem Fußball so, dass du vor 20, 25 Jahren, als ich meine Ausbildung oder in der Jugend gespielt habe, ja, da wehte ein anderer Wind als heute. Ne? Also früher war es sehr rau, sehr tough. Ja? Du hast als Junger nichts zu sagen gehabt, wenn ein älterer Spieler was gesagt hat. Ja? Heute hat sich das schon krass gedreht. Ne? Also die Jungen sind viel entspannter, werden viel besser aufgenommen. Ich habe mal gehört, in der Küche ist das ähnlich so, dass es da rau war oder ist. Ne? Wie ist das da heute? Würdest du sagen, hat sich da was verändert in der Küche? Oder ist das immer noch sehr tough und da ist ein guter Zug drin?
Ja, es hat sich sehr stark verändert. Es hat sich sehr, sehr stark verändert, wie sich, sage ich mal, vieles verändert hat. Da hat sich auch die Rolle, sage ich mal, verändert. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich kenne viele, sage ich mal, Küchen, wo das so ist. Ich rede jetzt nur von Küchen, das wird wahrscheinlich in anderen Branchen, ne, oder auch im Sport auch so sein, dass man halt jetzt nicht mehr diese starken Hierarchien hat, ja, die es ja immer jahrelang eigentlich gegeben hat, schon früher, sei es egal welche Lehre, also es kann auch jetzt Energieanlagen, Elektroniker, wenn der Meister irgendwas gesagt hat oder der Vorarbeiter, hast du die Schnauze zu halten und zu machen.
Ja.
Und jetzt ist es so eher, also es hat sich natürlich auch, das prägt dich ja auch. Ne? Deswegen bin ich auch mit so, also 2017, 18, 19, also da halt, habe ich mich persönlich selber auch trotzdem für einen coolen Chef gehalten, aber ich war schon noch so ein bisschen mehr Arschloch.
Mhm.
Also ich war schon noch ein bisschen mehr.
Alte Schule.
So ein bisschen mehr alte Schule, weil man nimmt das trotzdem ja auf. Und erst, sage ich mal, mit so dieser starken Wandlung, so nach Corona, da hat sich irgendwas aufgeweicht irgendwie. Also ich meine, es ist nicht negativ, sondern es hat sich irgendwelche anderen Konstellationen, wie Menschen mit auf einmal miteinander agieren. Und das hat sich auch, sag ich mal, auf meinen Führungsstil übertragen. Und klar, da hast du natürlich nochmal eine andere Verantwortung, wenn du auch, sag ich mal, eher so die Mitarbeiter ermächtigst, dass sie etwas mit dazu beitragen, sag ich mal, und nicht ich sag, was du zu tun hast und Du machst genau das und wenn du es falsch machst, dann
kriegst du eine Sanktion oder wie auch immer.
Sondern damit muss man dann rechnen, dass da auch mehr Fehler gemacht werden. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass wenn man so eine Art Vorgabe und Vision gibt und die Menschen das verstanden haben und dann auch wollen und auch mit dieses Ganze, sag ich mal, prägen wollen, wie jetzt zum Beispiel bei uns im Restaurant, dann gibt das eine sehr, sehr viel bessere Energie und Harmonie im Team. Und da muss man dann halt mal drüber wegsehen, dass man auch vielleicht manchmal ein bisschen zu nah dran ist und auch mal irgendwie, ja, ich sage jetzt keinen doofen Spruch gekriegt, also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da ist immer noch genug Respekt da, aber man muss schon sein Hierarchielevel einfach runterdrücken. Ne? Das ist einfach so.
Klar. Das ist ja eine Entwicklung, die Thomas und ich ja auch in der freien Wirtschaft oder jetzt auch in unserem Unternehmen feststellen, dass Mitarbeiterführung halt anders aussieht als vor 15, 20 Jahren. Ne? Da ist schon ein anderer Wind, der da weht. Aber ich glaube, sag mal, euer Erfolg gibt dir ja auch recht, was den Führungsstil angeht. Weil, wie du sagst, ne, letztendlich bist du ja als Führungskraft auch abhängig von der Leistung der Mitarbeiter. Und wenn die Spaß haben und wenn sie Gas geben, so, dann ist das Ergebnis meistens besser als umgekehrt. Ne?
Also, hallo.
Ja,
das ist...
Du hast es ja gerade am Anfang auch schon ganz kurz erwähnt, erstes Restaurant, eigenes Restaurant, Richard-Wagner-Straße und 17, 18 Stundentage, 6 Tage die Woche und hast gesagt, so, da kam dann irgendwann das Tief oder mehrere Tiefs, was mich persönlich interessieren würde, wie bist du damit umgegangen und wie hast du dich da entsprechend rausgekämpft?
Genau, und das ist halt wirklich so eine Sache, da ist immer die Frage, was jetzt gerade von der Situation herrscht, ne? Aber generell muss ich sagen, in den 15 Jahren Selbstständigkeit hat sich immer mehr, sag ich mal, da so eine Resilienz aufgebaut, ja. Also immer mehr, dass man mit Problemen halt nicht mehr so zum Beispiel so aufbrausend umgeht oder so total zerschlagen.
Emotional auch dann.
Emotional, dass es nicht so emotional sich ranzieht, wenn man erstmal gelernt hat, dass das Ganze immer aus Up and Downs besteht. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht, das ist keine unbedingt höhere Weisheit sein, aber es ist halt so, ne? Also es gibt immer harte Rückschläge und es gibt auch harte Erfolge, wenn es gut läuft, finde ich. Und man muss einfach irgendwo dazwischen diese Mittellinie finden, mit beidem auch umzugehen. Ne? Du kannst jetzt nicht erfolgreich sein, dann total abgehoben werden und irgendwie nur noch voll die Ego-Nummer schieben, dass du der Geilste wärst und dann irgendwie im Low total zerbrechen, weil jetzt gerade die Welt untergeht und da geht es immer darum, okay, wie finde ich eine Lösung? Gibt es eine Lösung? Was ist das Ergebnis ganz am Ende? Ja, kann ich das schon erfassen oder ist das nur eine Vorstellung oder eine Angst? Und ja, also ich kann eher sagen, wie ich mittlerweile damit umgehe. Weitermachen. Das ist so das Hauptding. Das ist so meine... Das ist das Allerwichtigste. Dieses quasi noch so scheiße noch, wie es ist. Wenn du aufhörst, und aufgibst, dann ist es vorbei. Wenn du nicht aufgibst, machst du weiter und kämpfst dich aus der Scheiße raus.
Und ja, das sind weise Worte, die kannst du auf alle Dinge aus meiner Sicht auch übertragen.
Ja.
Und die nächste Frage, ich meine, Ziel war erstes eigenes Restaurant, das hast du dann geschafft. War das dann schon immer klar für dich, ich möchte in den Sternebereich reingehen, was ja dann auch nochmal eine ganz andere Performance, ganz anderen Druck mit sich bringt und eine ganz andere Aufmerksamkeit und natürlich auch Qualität.
Mhm.
War das schon immer so ein Ziel von dir oder hat sich das einfach so ergeben?
Nee, es hat sich tatsächlich nicht, also es, jetzt könnte man ja sagen, Vision war Sternekoch und das war es nicht. Ne? Also es war nicht das Gegenteil, aber es war absolut nicht so in meiner Vorstellung, dass das irgendwie das Ziel wäre. Ne? Sondern es war eigentlich immer, das Restaurant erfolgreich zu machen. Das ist auch immer noch mein Ziel, ja, weil das ist schwieriger, als man denkt, sowas erfolgreich zu machen, auch wenn man schon ganz oben steht. Ja. Mein Ziel war es immer, das Betreiben des Restaurants. Ja. Und diese ganzen Auszeichnungen und so weiter kamen halt dann mit steigender, ich sage jetzt einfach mal, Hingabe zum Beruf. Steigende Hingabe, also immer, es ist auch in Phasen natürlich passiert, immer dann, wenn die Power und wenn das Mindset gestimmt hat, kam auch das nötige Ergebnis. Immer wenn das nicht gestimmt hat, kam auch das Ergebnis daraus, nämlich ein Tal, ne? Oder ein Problem, was auf einmal da war, wo man denkt, so kommt das denn jetzt her? Aber wenn die Energie stimmt, und das hat, finde ich, das würdet ihr auch als klar, natürlich Unternehmer auf der einen Seite und natürlich aber auch als Sportler. Das Mindset ist alles. Es ist, wenn das nicht stimmt, dann bist du geliefert, ja. Mhm. So, das ist nur auf dem seidenen, das ist alles am seidenen Faden, ja. Das hat alles was mit dir zu selber zu tun. Und bei mir war es halt so, ich wollte das Restaurant erfolgreich machen und die ganzen Sachen kamen dann halt so. Die kamen, ohne dass ich jetzt irgendwie danach gestrebt habe, jetzt ein Stern, zwei Sterne. Beim dritten ist es vielleicht ein bisschen anders.
Da gehen wir gleich schon. Ja, perfekt. Und wie ist das bei dir dann gewesen, wenn du gesagt hast, okay, ich wollte in die Gastro rein, in mein Ziel war, Restaurant aufmachen. Hast du da auch Idole gehabt? Also wie im Fußball, ne, wenn du Fußball spielst früher, eiferst du ja irgendeinem nach, Lothar Matthäus, und sagst, ich will so sein wie der. Ist das in der Gastro auch so gewesen? Gab es da auch Köche, wo du gesagt hast, so will ich werden, der inspiriert mich?
Auf jeden Fall. Na, also es gibt natürlich weltweit eine Menge guter Köche. Also ich sag mal, der Erste, der mich, ich bin, wie gesagt, fühle mich immer noch relativ jung.
Das ist ein sehr, sehr guter Jahrgang, der da, das muss ich dazu sagen.
Ja, ja. Also, haben wir einen guten getroffen. Also es war vor allen Dingen, sag ich mal, direkt bei uns um die Ecke Joachim Wissler, ja, mit dem Vendome damals mit drei Sternen. Hat er jetzt aufgehört mittlerweile. Und es gibt ein gibt quasi ein Nachfolgeteam, aber er hat, glaube ich, schon da so meinen Horizont auf jeden Fall geöffnet, weil er halt diese Art von Küche gemacht hat, die, mit der ich total resoniert habe, nämlich so geile Produkte, kreativ, aber jetzt ohne so eine bestimmte Stilistik in dem Sinne, also dass man jetzt, also für einen Laien, dass man sagt, der kocht mediterran oder der kocht asiatisch, sondern hat einfach alles genommen, was geht und hat das in diese Gerichte reingepackt. Ja? Und das hat mich von Anfang an, weil so habe ich auch immer gedacht, also ich habe nie gedacht, so ich muss so total regional kochen, ich muss jetzt irgendwie die Bachforelle selber aus dem Teich rausziehen, weil nur das geht, ist auch immer ein gutes Ding. Regionale Produkte, aber ich finde diese Möglichkeit, alles zu benutzen, viel, viel geiler.
Mhm. Ne?
Wenn es jetzt nicht irgendwie, ich meine, es gibt auch sehr übertriebene Sachen wie japanisches Wagyu und so. Mhm. Also, ne? Also, trotzdem würde ich benutzen. Mhm. Ich habe es, dass ich, japanisches Wagyu habe ich noch nie verkauft in dem Sinne, schon mal gegessen, aber das der hat mich schon sehr geprägt, weil er auch dieser Repräsentant von der neuen deutschen Küche ist, ja. quasi in Deutschland, würde ich sagen, auch mit natürlich ein paar anderen Leuten, logischerweise ein paar anderen Küchen auch, die unsere Generation schon so ein bisschen geprägt. Ne? Mhm. Und der richtige Schubser, der kam, nachdem ich umgezogen bin ins Kranhaus, also diese Vision von diesem größeren Restaurant, was ich mir so vorstelle, wie man eigentlich, also das war nie Prestige, dieser Prestige-Gedanke gab es bei mir nicht. Dieses so, oh, ich bin so geil, weil ich jetzt im Kranhaus bin, weil es so teuer ist, ja. Mhm. Das war nie der Gedanke, das war einfach nur ein besonderes Restaurant mit einem besonderen Raum und wenn du da sitzt und dann runterguckst auf einen Yachthafen und so, das ist halt, das wirkt halt so, als wärst du irgendwo anders. Ne? Und das war immer so mein Ziel. Nicht, weil ich jetzt Köln doof finde oder so, überhaupt nicht, sondern ich wollte halt so dieses nicht, was ich davor hatte, auf die Straße gucken, ja. Mhm. Oder noch nicht mal auf die Straße.
Was ein bisschen drunter,
auf den Bürgersteig. Das war noch Tiefparterre, ja. Oder gegen so Baustellenschilder. Es war auch nicht der hundertprozentige Gedanke, aber der Gedanke war einfach, so einen krassen Raum zu schaffen. Und dann war ich in London bei Heston Blumenthal, heißt er. Ja? Der hat das Fat Duck. Und das hat mich so extrem...
Das war, glaube ich, sehr bekannt, ne?
Also, der ist sehr bekannt als Koch einerseits, sag ich mal. Und was der macht, ist, das Restaurant hat schon sehr lange 3 Sterne, aber das ist halt 0% klassisch. Wobei, wenn man eigentlich so auf die Hand, aufs Handwerkliche schaut, es ist relativ klassisch, aber es ist ganz anders geformt. Und das hat mich sehr geprägt, der Besuch dort. Das ist auch toll eigentlich, weil das ist so ein Restaurant, das kannst du alle 10 Jahre besuchen, weil die haben ganz oft diese Gerichte sind gleich. Ne, das heißt, der hat das einmal quasi entwickelt. Die entwickeln das zwar in Nuancen weiter und so weiter. Ne, das würde ich würde auch bald nochmal hingehen wollen. Das ist ja jetzt dann auch schon fast 10 Jahre her. Das muss ich auf jeden Fall dann machen. Aber es hat mich schon sehr geflasht, was die da gemacht haben. Ja? Also das ist extrem kreative Gerichte gemacht, die so richtig Aha-Momente haben. Der hat doch zum Beispiel das erste Mal auf so einem iPad angerichtet und sowas. Ne? Das gab es vorher noch nicht. Ne? Ich meine, das ist jetzt, das machen wir ja auch, ne? Jetzt gefühlt 10 Jahre später. Mhm. Und die Leute sagen hier so, wow, ein iPad, das ist ja Wahnsinn. Und der hat
die Pionierleistung.
Er hat das vor 10 Jahren schon gemacht, aber so ist das ja auch. Ja. Egal wo, in welcher Branche du arbeitest, irgendjemand hat das, was du irgendwie umsetzt und alle sagen so, oh, so geile, was er jetzt macht. Hat irgendjemand schon 10, 15 oder 20 Jahre vorher gemacht, ne? Was ja völlig in Ordnung ist. Also man muss es halt einfach, glaube ich, nur einsehen und zugeben.
Ja, cool. Und wie würdest du so deinen Kochstil beschreiben? Gibt es da eine Beschreibung für? Wie würdest du das mit deinen Worten so den...
Vielleicht, wenn deine Küche eine Sportart wäre.
Ja.
Ja, was wäre die? Wäre die spannend? Wäre die wie Badminton hin und her? Genau. Geht's schnell? Ja?
Nicht ohne Scheiß. Also es kam mir jetzt als erstes in den Kopf. Also ich meine, das ist ja auch der Sport, den ich... leidenschaftlich als Hobby mache. Ich denke immer, ich könnte besser sein, wenn ich doch ein bisschen mehr Trainerstunden nehmen würde. Aber so ist das ja immer, ne? Weiß man ja. Es macht einfach Spaß. Ich spiele auch ganz viel mit Savasch.
Auch
vom Sportspark, ja.
Ja.
Also schnell, lebendig.
Ja, also genau. Also dieser Vergleich erstmal einmal. Badminton ist ein sehr unterschätzter Sport, ja, weil man sich denkt, so, okay, die spielen Federball und das Feld ist relativ kompakt, aber was man immer unterschätzt, ist einerseits die Technik, die dahinter steckt, und die Bewegung. Das wirkt alles, wenn man sich das in Videos anschaut, geht vielen Leuten so, die sich das mal jemals angeschaut haben, wenn so Profis zum Beispiel spielen, also, kein Problem, wir können
Badminton,
das ist ja entspannter war. Aber es ist unfassbar, sag ich mal, agil von der Intensität und von der, da habt ihr wahrscheinlich die besseren Begriffe, so wenn man
Dynamik,
wenn man einfach so rein startet und gleichzeitig, sag ich mal, trotzdem taktisch spielt und es ist halt ein sehr schnelles Spiel. Jetzt muss ich gleich noch den Link finden, warum das zu meiner Küche so gut passt, aber um erstmal noch deine Frage zu beantworten, da in der Hinsicht, ich nenne das Ganze ja The Art of Taste und es geht halt darum, quasi so die Kunst zu erkennen in dem Genuss, also im Endeffekt geht man ja schon noch in ein Restaurant, um zu genießen, um zu schmecken und mittlerweile natürlich auch noch, um was zu erleben, ne? Und ich glaube, was mich damals halt so geprägt hat bei Hessen Blumenthal im Verdack, war halt einfach dieses Erlebnis, war auf so einem unfassbar tollen Level, aber trotzdem das Essen war unfassbar gut. Und das wollte ich immer beides kombinieren. Ich wollte unbedingt Geschmack, deswegen geht es ja bei uns um die 6 Geschmacksqualitäten: sauer, süß, umami, bitter, salzig und fett. Und diese verarbeiten wir halt in jedem Gericht. Und dazu muss dieses Gericht immer noch, so wie so ein kleiner Guide, so wenn man jetzt Gerichte macht, dazu muss immer noch irgendeine Besonderheit sein. Das muss irgendwas sein, wo du das anschaust und sagst so, geil, das ist nicht einfach nur so ein Teller und ich gucke da drauf und denke mir so, ja, keine Ahnung, sieht gut aus, schmeckt auch gut, sondern es muss irgendwie so einen Aha-Effekt geben. Einerseits von der Story, warum gibt es dieses Gericht, und die Präsentation muss ungewöhnlich sein für meine Verständnisse. Und das ist ja nun mal im Endeffekt auch das, was zählt, ne? Also ich muss da drauf gucken und sagen so, ich sag mal so, also klingt jetzt ein bisschen, aber so, es muss so ein bisschen verzaubernd sein. Wo du jetzt sagst, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Aber ich glaube, das kriegst du ganz gut hin. Also ich durfte ja auch schon mal Gast bei dir sein und ich bin ehrlich, ich konnte als Laie nichts mit Sterneküche anfangen. Ich habe gedacht, das ist so Shishi und da gibt's so ein bisschen, da werde ich ja gar nicht satt. Mhm. Ne? Und nachdem ich bei euch war, war ich vollkommen geflasht, mit Abstand die besten Trüffel Spaghetti gegessen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Auch die Vorspeise, weiß ich noch, das Ei, ich weiß nicht mehr genau, was, unfassbar. Also an alle, die zuhören, das müsst ihr euch einmal gönnen in eurem Leben, ne? Und das kriegst du auf jeden Fall sehr, sehr gut hin, was du gerade beschreibst.
Ja. Ich denke immer noch an das Brezel in der Bibel. Ja, das ist schon mehrfach Thema in diversen Gesprächen gewesen mit meiner Frau und Freunden. Also das ist nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich könnte jetzt übrigens aus dem Stegreif, glaube ich, 5, 6 Gerichte nennen.
Das ist sehr ehrenvoll.
Ja. Der halbe Hahn, da weiß ich, den habe ich 2-mal bekommen. Ja,
das ist der Link zum Brauhaus,
natürlich. Ja, genau. Also unfassbar. Jetzt mittlerweile mit diesem Käseaufsatz, ja, von dem Huhn und das Brot, was so ein bisschen aussieht wie, wie nennt man das, so ein Malgemälde, genau.
Mal nach Zahlen,
ja. Ja, also kann ich empfehlen, ja.
Ja, super. Daniel, ja, du hast ja gerade schon gesagt, der dritte Stern steht auf der Agenda, ist das nächste Ziel. Nimm uns Laien, der Gastro, mal mit. Wie funktioniert das? Wie kriegt man so einen Stern? Und weißt du, wann der Inspektor kommt zum Prüfen? Erzähl mal, wie funktioniert das? Wie kriegt man einen dritten Stern?
Ja, also ich fange mal beim ersten an. Also es geht einfach nur grundsätzlich erstmal drum. Ich sag mal so, vorher war das noch so, also es gab wirklich noch, hauptsächlich gab es ja dieses Buch. Ich fange mal ganz vorne an. Ich versuche es relativ kompakt und schnell zu erklären, damit es jetzt nicht zu lange dauert.
Buch Michelin. Buch,
es gibt, oder? Geht um die Firma Michelin, die Reifen herstellen. Und was machen die? Die haben in den 50er Jahren haben die angefangen, Bücher zu drucken, das rote Buch, ja, der Michelin Guide. Und das war eigentlich eine Map, das war eigentlich eine Karte. Und die haben eingezeichnet, welche Restaurants gut sind. Und haben die dann angefangen, mit Sternen zu bewerten. Und das hat sich so weit, also es war eine Marketingmasche, was total crazy ist und was total, damals schon, also so, da muss erstmal drauf kommen. Da ging darum, die Leute dahin zu schicken, damit die ihre Reifen abfahren. Da muss erstmal drauf kommen, ja. Das
heißt,
darum ging es erstmal, ja. Und das hat sich natürlich über die Jahre entwickelt. Und dann kam auf einmal natürlich aus diesem ganzen Köchen heraus, die dann irgendwie ihre Kochkunst ging es dann, ne, jetzt, der hat den dritten Stern, er ist natürlich Frankreich, ne, er hat sich überall verteilt. Und damals noch, 2010, als das Buch rauskam, da musstest du dann noch, weil das noch mit Internet war noch gar nicht so viel, ist klar, im Internet immer noch, aber da gab es noch so eine Postkarte dabei, wo die Leute noch so eintragen konnten, dieses Restaurant empfehle ich und schicke das jetzt quasi weg. Heutzutage läuft das natürlich komplett anders. Der Michelin selber, der realisiert, wenn ein Restaurant in irgendeiner Art und Weise
auffällt.
Genau, auffällig ist, sage ich mal, im positiven Sinne, aber auch grundsätzlich, egal ob im positiven und negativen Sinne und auch grundsätzlich auch egal welches Restaurant, weil die testen auch Brauhäuser zum Beispiel. Also du kannst jetzt Köln aufschlagen, das rote Buch, den geht Michelin aufschlagen und du wirst eine Reihe an Restaurants finden, die keinen Stern haben. Das nennt man dann eine Empfehlung. Damit fängst du schon mal an, das ist schon mal positiv. Ja? Mhm. Grundsätzlich erstmal schon mal da drin zu stehen, weil das ist dann quasi, man sieht, es geht nicht nur um die Sterne. Dann gibt es noch ein Bib Gourmand, das heißt, du musst ein paar Statuten erfüllen, um den Bibgo Mau zu kriegen. Das kennt ihr vielleicht, sind so Bistros oft. Ne? Mhm. So, die zwar auch schon so ein bisschen in Richtung vielleicht Fine Dining gehen, die ein bisschen besser sind als normale Restaurants. Bib Gourmand ist auch ein Zeichen für Qualität. Und dann kommt 1, 2, 3. Ne? Dann kommen die drei, 1 Stern, 2 Stern, 3 Sterne. So, und jetzt ist es so, du weißt nie, wann dieser Michelin-Tester kommt. Ja? Außer ein einziges Mal, wenn das Restaurant neu eröffnet, stellen die sich einmal vor, nachdem die da waren. Das ist tatsächlich Fakt.
Aber nicht am Anfang, sondern wenn sie aufgegessen.
Auf keinen Fall. Ja. Die kommen dann wirklich und sagen, hier ist meine Karte, wir waren bei sie, wir haben sie getestet. Das passiert aber nur ein einziges Mal. Das ist mir tatsächlich im Kranhaus dann auch noch einmal passiert. Das war der gleiche Tester, der uns damals den ersten Stern gegeben hat. Und ich habe ihn nicht erkannt im Kranhaus. Und da hat er auch wieder gesagt, so, ne, ich war da, danach nie wieder. Du kriegst nicht mit, wie oft die kommen, aber es ist Fakt, dass, sag ich mal, in meistens 2 Sterne und 3 Sterne Restaurants, das mindestens 5, 6, 7, 8 Mal passiert im Jahr. Und, was die meisten ja nicht wissen, ist, das ist jetzt nicht so irgendwie, du bist einmal ausgezeichnet und bleibt für immer so, sondern das ist so, jedes Jahr wird der Stern neu vergeben. Es gibt eine Verleihung, die war früher noch so ein bisschen kompakter, die hat sich immer mehr entwickelt, und da wirst du ausgezeichnet. Nicht jeder wird immer eingeladen. Das heißt, das sind viel zu viele Restaurants mittlerweile. Jetzt selber als Insider, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es sind, meine ich jetzt gerade, 11 Drei-Sterner, um die 50 oder irgendwas mit 43 oder so Zwei-Sterner und schon 270 Ein-Sterner. Korrigiert das bitte nochmal in der Caption nachher irgendwas oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja? Aber ungefähr so roundabout. Ja? So ungefähr. Und die werden ausgezeichnet dieses Jahr und es gibt auch Restaurants, die den dann verlieren. Und das war halt damals so, den ersten Stern, den habe ich, das war durch eine Pressemitteilung, weil jemand ein Foto von der Wand gemacht hat und das kam einfach mit der Pressemitteilung raus. Beim zweiten hat mich der damalige Geschäftsführer vom Michelin selber angerufen, ein paar Tage vorher. Und ich durfte natürlich nichts sagen. Mhm. Das war natürlich schwierig, da nichts zu sagen, weil dann gab es dann die Gala und dann wurde man dann halt ausgezeichnet. Das war dann 2019. Und um das halt einfach noch abzurunden, ich meinte ja eben, ich habe es nicht für die Michelin-Sterne gemacht, habe ich auch nicht. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn du irgendwann an so einen Punkt kommst, wo du halt auch in gewisser Weise dich schon irgendwo ein bisschen vergleichen kannst mit 3-Sterne-Restaurants, weil du weißt, was im Endeffekt nachher zählt, ja. Und das ist diese exorbitante Qualität der Produkte. Das ist die vor allem eigentlich Handschrift desjenigen, der das Restaurant nicht betreibt, sondern der Küchenchef ist. Das ist immer das Wichtige. Wobei absurderweise das Restaurant den Stern kriegt, ist ein bisschen kompliziert. Aber es hat natürlich sehr stark was damit zu tun. Derjenige muss halt wirklich, du kannst jetzt nicht, also es gibt ein paar Koryphäen in Deutschland, die das geschafft haben nach ein paar Jahren zum Beispiel. Natürlich haben die nicht angefangen zu kochen vor ein paar Jahren, sondern die haben Step by Step, sage ich mal, zum Beispiel 3 Sterne erreicht, ja, in kürzerer Zeit als das andere schaffen. Erstmal diese 3 Sterne, sage ich mal, die sind natürlich eine Benchmark, das ist es eigentlich. Ja. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich will jetzt diese 3 Sterne und dann habe ich alles geschafft und ja, super geil, sondern das ist einfach nur ein Spiegel, wie die anderen Sterne oder die anderen Bewertungen auch, von dem, wie deine Leistung ist und wie natürlich auch deine Entwicklung als Koch ist. Bist du überhaupt fähig, 3 Sterne zu kochen? Mhm. Das ist ja auch mal erstmal eine Grundfrage. Das kann dir auch keiner beantworten. Das kann ich mir selber nicht beantworten. Das kann der Einzige, der das beantworten kann, ist und noch nicht mal, also das kann nur der Michelin. Mhm. Nur der Michelin kann sagen, also wenn Leute zu mir kommen und sagen, das ist ja bestimmt wieder, das ist ja wie 3 Sterne hier. Also du solltest eigentlich 3 Sterne haben, das freundlicherweise sagen das viele Leute zu uns mittlerweile. Das bedeutet natürlich auch viel für mich, weil ich weiß, okay, wir sind jetzt nicht in der Position zu sagen, wir können uns gerade so auf 2 Sterne halten. Ich habe damals auch ein Gespräch geführt, das war glaube ich 22. Mittlerweile ist der Geschäftsführer für Michelin Deutschland ein neuer. Den kenne ich noch gar nicht, persönlich auch nicht, aber den alten, den habe ich angerufen, Herrn Flinkenflügel hieß der. Und was sie machen ist, du kannst, wenn du in einer bestimmten Position bist, sag ich mal, du kannst jetzt nicht einfach immer den anrufen und sagen, hier, kannst du mal ein paar Informationen geben. In dem Fall ging es mir wirklich darum zu überlegen, okay, wenn wir jetzt 3 Sterne, also wie, wo stehen wir? Mhm. Und er hatte mir damals gesagt, okay, ich kann dir das sagen, ich habe hier 5 Auswertungen von den Inspektoren und die sind alle bei zwischen 2 und 3 Sternen. Das war natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, weil ich wusste, okay, oder immer noch weiß, wir sind nicht auf dem Weg zurück auf einen.
Nach vorne.
Sondern wir sind auf dem Weg nach vorne. Und das ist ja ein ganz wichtiger, siehe Mindset, siehe, ja, Durchhalten, siehe Ehrgeiz, um irgendwie mal einen Vergleich zum Sport zu finden.
Ja.
da geht's drum. Und wenn du nicht deine Mannschaft trainierst und ich selber, sag ich mal, ich nenne mich jetzt mal Trainer, mit Vision bist, ja, und nicht sagst, ich meine, korrigiert mich, aber im Fußball ist es doch sehr, also nicht nur das Budget, wahrscheinlich das sehr wichtig, eine wichtige Rolle spielt, aber ja, wie motiviert ist der Trainer? Kann der diese Mannschaft dazu bringen?
Ja.
DFB, ja. Was auch immer, ne? Dieses Top-Ding zu erreichen. Und in vielerlei Hinsicht ist das wahrscheinlich auch oft, man weiß es nicht. Mhm. Man probiert's, man ist motiviert, aber du im Endeffekt weißt es nicht, ob du es schaffst. Es spielen so viele Sachen
eine Rolle,
sag ich mal, sehr viele Faktoren. Und deswegen, wir sind auf einem guten Weg. Es wäre natürlich ein absolutes, also für mich wäre, also ein Weltwunder wäre ein bisschen übertrieben, aber es wäre ein absolutes Wunder natürlich, auch für Köln. Man darf nicht vergessen, leider jetzt mit Daten und so bin ich immer schlecht und leider auch mit Namen, aber in dem Fall der erste 3-Sterne-Koch, Deutscher, ja, davor war Witzigmann und Winkler, ja, aber die waren beide keine Deutschen. Der erste Deutsche war in Köln. Zum goldenen Flug. Und das war, glaube ich, korrigiert mich auch wieder,
lange her.
Ja, 78 oder so. 78. Ja. Also, und dann hat er das Restaurant aufgegeben, bla bla bla, irgendwie 85 oder so. Mittlerweile ist es ja ein Brauhaus in Delbrück, ne? Aber das war ein 3-Sterne-Restaurant. Also. Ne? Der hat das bis zu 3 Sternen gebracht. Und da könnte man sagen, so nach 40 Jahren wieder 3 Sterne in Köln.
Mal wieder Zeit, ja.
Das wäre natürlich.
Klar, vergleichbar mit der deutschen Meisterschaft vom 1. FC Köln wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Ja. Das wäre unfassbar. Also, und vielleicht passiert das nie, muss man jetzt auch sagen. Wir können nur dran arbeiten. Und vielleicht vergeht die Zeit und es passiert nicht, dass wir 3 Sterne bekommen und dann ist es so. Ja, dann sind 20 Jahre vergangen, dann sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht genau, wie lange ich das mache. Ich mache es jetzt 15 Jahre. Und man muss halt nachher sagen, okay, gut, ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft, beziehungsweise ich habe einfach weitergemacht und versucht, mich zu verbessern, aber ich kam nicht dahin, weil ich diese Exzellenz und das, was im Endeffekt ja auch der Michelin sagt, das ist das, was wir sehen wollen oder das ist das, da geben wir dir jetzt 3 Sterne. Vielleicht wird man es nie erreichen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr ratsam, sag ich mal, die beste Leistung zu bringen, die man irgendwie kann, auch wenn man sie natürlich nicht immer bringen kann.
Aber da gibst du mir eine schöne Steilvorlage, weil das ist ja wieder ein Top-Vergleich zum Fußball. Ich sag mal, wenn du in der höchsten Liga, in der Bundesliga spielst, dann musst du es ja schaffen, als Spieler am Samstag, wenn es drauf ankommt, immer die Top-Leistung abzuliefern. Ne? Und in der Küche stelle ich mir es halt auch so vor. Ne? Den ganzen Tag kannst du schnibbeln, machen und tun, aber abends, wenn die Gäste da sind, da musst du halt performen. Ne? Und 2 Fragen dazu. Erste Frage, würdest du denn lieber wissen, wenn der Michelin-Inspektor kommt? Oder sagst du, boah, nee, dann würde ich mich verrückt machen oder wäre ich nervös? Oder sagst du, ich bin eh immer, gebe eh immer das Beste, dass ich das Level halte? Ne? Also, oder bist du da auch noch aus der Ruhe zu bringen oder wirst du da auch nervös manchmal? Oder ist das...
Nee. Okay. Genau, ich sag dir warum, weil ich sag mal so, du könntest das jetzt wissen, aber in dem Moment... Nicht nur allein die Nervosität dich natürlich lähmt und du wahrscheinlich nicht mal so eine gute Leistung bringen kannst und alle werden verrückt gemacht. Ne? Also stell mal vor, ich weiß das jetzt und ich sage, was ist das da? Oh mein Gott. Oh,
so ist das ja in Filmen immer.
Genau in diesem Moment überträgt sich halt alle
dieser,
also im Endeffekt nachher ist es Angst. Ja?
Ja.
Oh, wenn ich jetzt nicht abliefer, dann kriegt der Chef keinen Stern oder keinen 3. oder 2. oder was auch immer. Ich werde selber nervös als Mitarbeiter zum Beispiel. Das wäre total kontraproduktiv. Ich glaube, das ist einfach gut, dass man das nicht weiß. Weil was ich weiß, was die auch machen ist, die schauen nicht nur auf sich und was die auf ihrem Teller haben, sondern es wird auch mal geschaut, okay, wie gehen die denn mit den anderen Leuten um? Und wie ist das Gesamtsetting? Können die überall diese, die, bringen die das? Ne? Oder ist es jetzt nur, weißt du, so von wegen ein Tester kommt und dann so, jetzt holen wir aber schnell den Hummerschwanz raus, ja, weil der muss doch schnell den Hummer kriegen und die anderen Leute haben irgendwie die Garnele, so gefühlt, ja. So glaube ich, sollte man sich nicht aufstellen, sondern einfach grundsätzlich, dass man sagt, okay, das ist das, was wir tun, das ist diese, die Leistung, die wir uns, sage ich mal, irgendwo ja auch kreiert haben, ne? Also auf diesem Level, dass man irgendwann da ist und sagt, von dem Punkt will man eigentlich nicht mehr runter. Wobei das auch, finde ich, eine Methode ist, um weiter hochzukommen, einmal einen Gang runterzuschalten, Anlauf zu nehmen und wieder nach oben zu preschen. Passiert auch immer wieder, muss man auch akzeptieren, weil manchmal geht es einfach nicht. 1000 Faktoren. Du kannst nicht immer 150% geben. Das kann keiner. Die Leute gehen kaputt. Man selber geht kaputt. In dem Fall die Mitarbeiter. Du kannst sie nicht wie Vieh, sag ich mal, mit der Peitsche antreiben, sondern man braucht ein gutes Verhältnis, sag ich mal, zu Vision und zu, wie kann ich die ausfüllen?
Du hast was Spannendes gesagt und ich glaube, die Frage haben jetzt auch viele Leute. Wie kannst du dich denn verbessern? Kannst du dich trainieren? So, und wie schaffst du es, ich sag mal, nochmal ein Level besser zu werden oder ein Mühe besser zu werden? Und wie können wir uns das vorstellen?
Ich glaube, es ist eine sehr persönliche Sache, weil jetzt werden vielleicht, okay, das Gute ist, es ist ein Sport-Podcast, das heißt, die meisten Menschen, die Sport betreiben, haben ja auch so eine Art Ehrgeiz in sich. Ne? Nicht jeder. Manchmal einer macht einen Sport, um einfach nur sportlich zu sein, zum Beispiel. Aber ganz oft, sage ich mal, jetzt in einem Teamsport wie Fußball, man will ja gewinnen. Du gehst ja nicht auf den Platz, um zu sagen so, boah, heute, ich habe richtig Spaß zu spielen, aber wir verlieren heute. Weißt du? Geht nicht. So, du gehst auf den Platz und sagst, heute rasieren wir die komplett ab. So, und das machen wir auch. So, wir gehen raus an den Gast und sagen, heute rasieren wir den kompletten Gastraum und holen alle ab. Und um da mehr auf deine Frage, wie macht man das persönlich, ist natürlich eine Frage des Ehrgeizes. Wie sehr will ich denn das Ergebnis? Also ich sehe das Ergebnis bei uns, sehe ich natürlich, es ist ein Betrieb, ein wirtschaftlicher Betrieb, der muss Umsatz machen. Das ist ein Aspekt, weil sonst kann ich am nächsten Tag nicht mehr, sag ich mal, die anderen Gäste bewirten. Ja, so, man braucht stetigen Umsatz. Aber das steht natürlich nicht vorne, sag ich mal. Das ist ja das Ergebnis von den Gästen halt diese Experience zu bieten. In unserem Fall, we create the best culinary experience of a lifetime. Das ist unser Mission Statement. Und das ist der Ansporn. Ne? Und der muss jeden Tag, der steht bei uns ganz groß, sag ich mal.
In der Küche.
In der Küche. Und das ist jeden Tag, stay hungry, ja, ist euer Ding. Auch total, wird auch super zu uns passen. aber passt super.
Ist nicht geschützt übrigens.
Nee? passt super, aber, ne? Ist ein bisschen anders, ne? Weil dieses hungrig sein ist ja auch genau das, was euer Thema ist. Weil du aufhörst, hungrig zu sein, bringst du natürlich auch nicht mehr dich selber weiter, sondern du kommst in so eine Art Lethargie. Und jetzt kommt natürlich der Knackpunkt. Wir sind ja alle nur Menschen. Und wie alles, finde ich, was man so als Erfahrung in den letzten Jahren oder was ich selber als Erfahrung gemacht habe, es gibt halt trotzdem auch in deinem Mindset Up and Downs. Ich kann jetzt total motiviert sein, diesen Podcast hier zu machen mit euch. Es kann aber auch sein, dass ich morgen gefragt werde am Podcast und sage, so, ich kann heute nicht zum Podcast gehen, ich fühle mich nicht gut. Ja? Oder ich will eigentlich meine Leistung bringen und möchte die Leute im Restaurant abholen, aber ich kann gerade nicht. Und da gibt es natürlich so eine Brücke. Nicht gerade können und es trotzdem zu machen, ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Das kennt ihr als Leistungssportler zu gut. Und als Unternehmer dieses trotzdem zu kommen, trotzdem show up, ja, obwohl du nicht kannst, nicht willst, müde bist, scheiße, krank, keine Ahnung was.
Entertainer.
Scheißegal, trotzdem. Und ich glaube, da kommt man irgendwann hin, wenn man immer weitermacht. Weil es gibt oft, sage ich mal, also die ich glaube, die Lücken, merke ich gerade, die werden kleiner. Ich nenne das jetzt mal Depression einfach mal so im Allgemeinen. Jetzt nicht so eine tiefsitzende, krankheitliche Depression, wo Leute nur noch lethargisch gegen die Wand den Kopf hauen, sondern eher so diese Phasen, wo man einfach sagt, so, ich will am liebsten heute gar nicht rausgehen, ich möchte auch keinen treffen oder so. Und das, ich finde, das wird immer kleiner von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, weil man immer mehr irgendwie dieses Ziel, dieses Licht am Horizont sieht und so, da ist der ganz große Erfolg. Ja? Und den will man ja als hungriger Mensch. Man möchte ja nicht sagen, boah, jetzt bin ich so weit gekommen, super, dann höre ich jetzt einfach mal auf. Perfekt. Ja? Jetzt lege ich mich hin und habe nichts gewonnen, weil genau auf dieser Erfolgsspur, auf dieser Kurve, da bildet sich ja der Erfolg, sag ich mal. Da bildet sich das Momentum, um ganz am Ende sagen zu können, ich rede jetzt mal ganz vom Ende, so ganz am Ende, wo man darauf zurückschaut, was man gemacht hat und gesagt hat, boah, geil, dass ich immer weitergemacht habe, weil ich die und die und die Erfolge gehabt habe und jetzt bin ich einfach froh, dass ich das gemacht habe und kann jetzt in Ruhe meine Augen zumachen. Und im Endeffekt geht es ja immer nur darum. Mhm. Ja?
Und vielleicht ein ganz kurzer Spoiler für diejenigen, die es nicht wissen. Du bist aktuell der Koch des Jahres in Deutschland, also faktisch deutscher Meister. Kann man das so sagen?
Kann man in gewisser Weise so sagen. Ist ein bisschen so, wie als würde es 7 Bundesligen geben. Also so viel sind es nicht. Ist eigentlich fast ein bisschen übertrieben. 3, 4. Mhm. Und jede würde aber einzeln immer quasi auszeichnen. Ne? Ist trotzdem eine Riesenehre. Ist der Falstaff gewesen in dem Fall. Gibt auch noch andere Magazine wie den Feinschmecker zum Beispiel. Also da kannst du auch Koch des Jahres werden. Aber es hat 15 Jahre gedauert, um jetzt zum Beispiel beim Falstaff, was auch ein sehr wichtiges Medium ist und das auch gut beurteilen können, ob jemand das sein sollte oder nicht. Deswegen ist das auch schön, das einfach dann mal anzunehmen und zu sagen, so, ach, ich koche des Jahres, das muss aber jetzt nicht sein. Sondern ich sage, ja, ich habe mir 15 Jahre dafür das kann man mal wegpiepen, ne? und ja, ich finde, am Ende ist es immer wichtig zu sagen, habe ich es mir verdient oder darf ich es zulassen, dass ich es verdient habe und ich habe es verdient, meiner Meinung nach. Nicht, weil es nicht jemand, das ist ja ganz schnell unter dieser Neidgedanke so, ja, aber jemand anders denkt jetzt gerade, ich habe es aber eigentlich verdient, ja, aber das habe ich auch immer gedacht, also nicht in diesem gehässigen, ich habe verdient und ihr nicht, sondern ja, derjenige ist es geworden, vielleicht werde ich es ja auch irgendwann mal. Ja. Und dann ist es vielleicht mal soweit. Und hätte ich aber vor 2 Jahren aufgegeben, weil es mir nicht gut ging und ich gesagt hätte, komm, lass die ganze Scheiße sein. Ich mache jetzt Privatkoch und koche jetzt auf einer Yacht irgendwie den Rest meines Lebens. Auf der Yacht wäre ich nicht Koch des Jahres geworden.
Cool. Ja, jetzt haben wir viel zum aktiven Betrieb gehört. Wo findet man oder wo trifft man dich denn außerhalb der Küche oder außerhalb des Betriebes? Hobby, Musik, hast du uns gesagt.
Ja.
Da suchst du Ausgleich oder das ist deine Leidenschaft?
Ja, total. Also es ist eigentlich 50-50 beim Kochen. Musik ist meine große Leidenschaft. Einfach auch, weil es, ich bin da quasi reingeboren, auch durch meinen Vater. Der war Sänger jahrelang. Und ich wollte eigentlich auch immer singen und habe mich aber, an irgendeinem Punkt habe ich das so ein bisschen verloren. Ich habe mich nicht mehr so getraut. Und das habe ich erst jetzt so nach meinem Aufenthalt in der Villa Massimo, das war ja 2023, in Rom, also eine Künstlerakademie von.
Vielleicht da nochmal, du bist ja da immer sehr zurückhaltend, ja. Nochmal zu erwähnen, als erster deutscher Koch,
ja.
Der dort eingeladen wurde. Ne?
Ja, genau. Und danach kam das so, das war so ein bisschen so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, so, boy, ich muss meine eigene Band machen, ich habe dann lange Schlagzeug gespielt und habe dann irgendwie gesagt, so, boah, jetzt mache ich mir so ein Home-Studio und jetzt gründest du eine Band und jetzt haben wir auch ein paar Auftritte und so und das ist ein perfekter Ausgleich natürlich. Es ist auch immer so, die Leute sagen natürlich, wann machst du das alles und so, wie kann man eigentlich so viel arbeiten? Ja, Aber wenn du irgendwas wirklich willst, sag ich mal, dann...
nicht wie Arbeit an,
dann, oder? Fühlt es sich erstens nicht wie Arbeit an. Das ist sehr, sehr großer, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es fühlt sich nicht so an. Es ist vielleicht trotzdem anstrengend. Und trotzdem muss man sich dafür den Arsch aufreißen. Aber es fühlt sich nicht so an, wie als wenn ich morgens früh damals zu der Energieanlagen-Elektronikerlehre hingefahren bin und mir gedacht habe, so, boah, scheiße, ey, wie soll ich diesen Tag überleben? Und wie soll ich die nächsten Jahre überleben? Ich muss das jetzt durchziehen. Sondern da geht es eigentlich eher darum zu sagen, so, man möchte ja sich selber ausleben, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, das habe ich dann jahrelang dann auch aus verschiedensten Gründen, aber schön, dass man dann irgendwann diesen Punkt findet, wo man vielleicht sagt, jetzt kann ich es machen und jetzt habe ich auch Bock drauf und nimm mir die Zeit. Und das ist ein super Ausgleich, die Musik, ja.
Ja, möchtest du noch sagen, wie die Band heißt und welche Musikrichtung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja so ein Metal-Rock-Punk-Kind der 2000er. Ich war jetzt nie so in also Pop auch und so, aber jetzt nicht so leidenschaftlich. Es ist eher so diese harte Musik, so auch so Emo-Core und alles, was so in so eine Nischenrichtung geht. Es ist schon eher so meins.
Okay.
Auch was so sehr technisch so avisiert ist, so die Musik. Und was die Band heißt Peter Sinclair, das ist quasi mein Alter Ego. Ja, also eigentlich bin ich Peter Sinclair, also du kannst mich zweiteilen. Klingt irgendwie irisch, also irgendwie bin ich wahrscheinlich mal irgendeine Reinkarnation war in Irland irgendwie. So ein Straßenmusiker und das war Peter Sinclair, hat es aber nie geschafft. Und jetzt ist er natürlich am Start und möchte es natürlich jetzt wissen. Und Peter Sinclair macht ja so eine Art Pop-Punk. Also so, ne, ihr kennt die Bands noch so, Yellow Card, Blink 182, All American Rejects,
Blur,
Blur ist ein bisschen zu, das wäre jetzt ein bisschen zu British. Aber ja, der Song, also gerade Song 2, ja. FIFA 96.
FC St. Pauli, Tor.
Nee, also schon so ein bisschen, aber melodisch. Also es ist jetzt nicht so nur mit Schauten und nur mit Rumgeschreie und so und nur so die Bratfresse singt Pop-Punk. Ganz einfach, Green Day zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist so der Inbegriff von Pop-Punk, weil es ja die ersten Sachen waren noch so ein bisschen, aber jeder kennt noch Basket Case zum Beispiel, ne? Kennt ihr, ne?
Ja.
Do you have the time? Das ist ja total, das ist ja eigentlich Pop. Das ist
eigentlich Radio-Radio-Musik auch, ne?
Ja, das lief ja. Das lief ja wahnsinnig auf MTV und Viva und im Radio rauf und runter. Das ist ja immer noch ein Song, den hörst du jetzt und denkst dir ja so, der könnte auch gestern geschrieben worden sein. Und that's the way.
Cool. Und noch zwei Fragen. Mhm. Wir stellen immer eine Finanzfrage und zwar so rückblickend stellen wir häufig die Frage, was hast du mit deinem ersten Gehalt gemacht, wie hast du es verbraten? Vielleicht, das machen wir jetzt nicht, sondern was würdest du sagen, war so dein größter finanzieller Fehler, so rückblickend, wo du sagst, da habe ich draus gelernt, würde ich jetzt so heute nicht mehr machen.
Ja, jetzt müsste ich eigentlich sagen, in die Gastronomie einzusteigen.
Gab es da eine Investition? Hast du irgendwie mal eine fette Küche dir gekauft, wo du gesagt hast, im Nachgang hättest du eigentlich gar nicht gebraucht, oder?
Sehr, sehr viele Investitionen. sehr viele Investitionen. Ich weiß nicht, also das weißt du, das ist ein bisschen schwierig, über 15 Jahre jetzt zu sagen, okay, wo hat man...
Dann sag mal eine der vielen.
Nee, ich glaube, ein ganz großer Fehler ist, und das ist... ich bin einfach kaufmännisch ein Laie. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich bin halt Koch und kein Kaufmann. Und das sage ich immer noch, weil ich es immer noch nicht bin, dummerweise. Und ich deswegen ganz, ganz hart und ganz, ganz viel immer daran arbeiten muss, finanziell erfolgreich zu sein. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn jemand ein BWL-Studium hat und sich einfach besser in diese Materie oder ich sage jetzt mal, vielleicht auch das Glück hatte, in eine Familie geboren zu sein, die sich auch schon mit Finanzen auskennen oder Leute, die einfach sehr gut mit Geld schon umgehen können oder vielleicht sogar wohlhabend sind, hast du natürlich ganz andere Base als ich jetzt aus dem gut Bürgertum, ein Koch, der jetzt irgendwie versucht, irgendwie, es ist einfach für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber trotzdem eins, was natürlich essentiell ist, gerade als Unternehmer. Man will ja auch nicht nur, sag ich mal, der beste Koch sein, man will ja auch finanziell erfolgreich sein. Und das ist aber, glaube ich, auch bekannt, dass es generell im Gastronomie-Business sehr, sehr schwierig ist, Geld zu verdienen. Ich denke auch, dass früher noch einfacher ging, ja, einfach hier so, einfach mal raus, einfach mal reinnehmen und so. Aber das ist natürlich überhaupt nicht unser Thema, sondern da geht es halt knallhart drum, Step by Step immer wieder was dazu zu lernen und zu versuchen, sich da zu verbessern und zu versuchen, auch, ja, finanziell erfolgreicher zu sein. Und das ist immer noch so ein großes Ding von mir, wo ich sage, kann ich eigentlich noch viel lernen. Das Problem ist leider, dass ich mich so wenig dafür interessiere. Ja? Wenn ich ein bisschen schlauer wäre in der Hinsicht, ja, dann so ein bisschen intelligenter einfach wäre in der Hinsicht Finanzen, wäre ich bestimmt schon lange viel erfolgreicher, mit wenn es um Geld geht. Aber da das ja nicht mein primärer Fokus ist, kann ich es einfach nicht. Es ist nicht mein primärer Fokus, viel Geld zu haben, obwohl ich gerne viel Geld hätte, am liebsten. Ne? Ist ja immer so doof, man redet ja nicht gerne über Geld oder beziehungsweise keiner gibt zu, wie viel Geld er verdient, weil
komischerweise nur in Deutschland, dann, oder?
Ja, jetzt werden Leute sagen so, ja, er erzählt ja sowieso ja nur Kacke, ja. Weil er hat ja voll viel Geld und das kann ja gar nicht sein. Lass mal so hingestellt. Du sagst jetzt auch nicht deinen Kontostand, weil die Hälfte der Leute würde halt sagen so, der Penner, ich will auch so viel Geld haben. Ne? Also das ist ja auch so ein Problem leider. Ne? Deswegen ist es auch so ein schwieriges, so ein doofes Thema eigentlich, ne? Weil es trotzdem so eine riesen Rolle spielt, das Geld. Aber man eigentlich auch gefühlt, ich will mich eigentlich gar nicht darum kümmern. Ich würde gerne einfach das machen, was ich mache. Und dann dafür ganz viel Geld haben. Ja. Ja? Weil ich tue doch schon alles dafür. Aber so funktioniert es leider nicht. Man muss sich leider um die Details kümmern. Ja? Weil Steuerrecht, die kleinen Details, wie kalkuliere ich, was nehme ich ein?
Mitarbeiter.
Ja. Jahresplanung, Controlling. So viele Dinge, die mich absolut nicht interessieren, die mich aber sehr, sehr stark interessieren müssten, um sehr, sehr erfolgreich zu sein und finanziell.
Work in progress.
Das ist halt schön formuliert.
Ja, absolut.
Egal. Kommt von Jerry.
Ja, eine letzte Frage. Ne? Wir stellen den Fußballern oder den Sportlern auch immer so die Frage, wer ist denn so dein Lieblingsmitspieler gewesen in den ganzen Jahren in der deutschen Kochszene? Glaube ich, gab es ja in den letzten Jahren auch viele, viele Gesichter, die man durch Kitchen Impossible, glaube ich, auch durch Tim Melzer kennengelernt hat. Ja. Ne? Ich glaube, du warst auch mal Gast da. Ne? Jeweils habe ich dich, glaube ich, mal da gesehen. Ja. Gibt es so einen Kollegen, wo du sagst, boah, mit dem duelliere ich mich am liebsten oder der hat mich seit Jahren begleitet oder an dem orientiere ich mich immer noch so ein bisschen. Gibt es da irgendeinen?
Boah, es gibt jetzt eigentlich schon mehrere Leute, die ich toll finde. Ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal, ich finde Nelson Müller sehr cool. Wir verstehen uns auch wirklich sehr, sehr gut. Der ist auch Musiker. Und ich weiß nicht, der hat sein Vibe ist einfach so unfassbar ich finde das toll, wie erfolgreich er ist, auch wie er medienpräsent er ist. Und vor allen Dingen auch, dass er nochmal diesen Mut gepackt hat, in der Diepenschrader Mühle das anzugehen. Also ein Riesenprojekt. Riesen fettes Ding. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr ehrbar. Auch vor allen Dingen, wenn ich mich mit ihm unterhalte, weißt du, wenn du so eine Wellenlänge hast und weißt auch genau, wo der andere drin steckt und was man selber auch so an Up and Downs, sag ich mal, hat. Und da weiß ich immer genau so, okay, ja, das ist einfach krass, cool, was der macht. Ne? Viel, viel Fernsehen, viel Koch, der macht auch alles so und da sehe ich mich natürlich auch drin. Der macht ja auch trotzdem noch Musik. Der steht dann an so einem Blue Monday, steht er dann in Essen auf einmal in seinem Müllers und singt dann da einfach mit. Und am nächsten Tag ist er auf dem Dreh. Und so, das ist so ein bisschen auch so mein Mindset. Finde ich einfach geil, wenn man so agil ist und sich nicht nur so auf eine Sache vielleicht konzentriert, also nicht dieses, okay, ich muss jetzt alles machen, darum geht es jetzt nicht. Wenn man so seine Sachen gefunden hat und um das nochmal abzukürzen, Ich würde sagen Nelson Müller.
Also es gibt aber nicht so eine WhatsApp-Gruppe von den Starköchen in Deutschland, so, wo alle drin sind. Das gibt es nicht. Okay.
Es gibt auch mehrere Leute noch, mit denen ich mich super verstehe. Und, aber ich, auch weil Nelson jetzt auch wirklich hier so nah ist und ich weiß nicht. Das ist einfach, es passt einfach gut.
Ja, cool, super. Ja, Daniel, ich glaube, wir haben alles gefragt. Für uns, für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr viele Parallelen zum Sport.
Ich hätte euch gerne mehr Sachen über Sport erzählt, aber ich hatte nichts zu sagen.
Alles gut. Alles gut. Ich glaube, wir sind auf unsere Kosten gekommen. War super spannend, dich auch mal als Typ kennenzulernen, weil das ist natürlich anders als beim Sport. Die Spieler siehst du immer auf dem Platz, den kannst du zugucken. Mhm. Die als Koch kann man jetzt nicht immer direkt zugucken, wobei es gibt ja die Kitchen Experience an der Stelle. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei uns warst und dir ganz, ganz viel Erfolg für 2026. Wir drücken die Daumen, ne, dass der dritte Stern irgendwann kommt, aber an der Stelle, ich glaube, du kannst verdammt stolz sein auf das, was du bis jetzt geschafft hast und immer gerne laden wir dich weiter ein, weil war super spannend.
Sehr gerne.
Ein Projekt von Thomas Olszewski und Jerome Assauer. Umgesetzt durch Production 4C.